Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
Ich glaube, dass unser Ansatz, nämlich mehr Akademisierung reinzubringen, mehr theoretisches Denken, mehr strategisches, aber auch taktisches Denken mit reinzubringen, diesen Beruf aufwerten kann. Da ist es manchmal sogar einfacher zu sagen, hier machen wir eine Zollanmeldung. Ja? Wenn man so ins kalte Wasser reingeschmissen wird und man bekommt die Chance, sich dabei frei zu schwimmen, das ist natürlich auch kein falscher Weg, ist aber nicht jedermanns Sache. Und der Wunsch, den ich habe, ist, dass in Unternehmen Personalverantwortliche den Wert von Zollmitarbeitern und Außenwirtschaftsmitarbeitern kennen, dass entsprechend Stellen neu geschaffen werden bzw. aufgewertet werden, durch entsprechend Weiterbildung auch Gestaltungspotenzial drin ist.
Freier Verkehr. Heute mit Luisa und Tabea.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Freier Verkehr. Heute machen wir mal die Kombination Luisa und Tabea. Hi Luisa, wir waren ja auch noch nie zusammen im Podcast.
Ja Tabea, ich freue mich auch, dass wir gemeinsam heute das Vergnügen haben. Was mich allerdings noch vorab interessieren würde, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, wie bist du in den Bereich Global Trade gekommen?
Ja, ich würde sagen, eigentlich ähnlich wie so viele andere über Umwege. Also auch nicht mit dem direkten Wege, sondern ich habe BWL studiert, hatte da zwar auch einige Schwerpunkte tatsächlich zum Thema Außenwirtschaft, muss aber auch zugeben, dass ich mir damals dann nicht so viele Gedanken dazu gemacht habe oder gedacht habe, hey, das ist genau das, was ich mal machen möchte. Sondern es kam dann echt später auch über die berufliche Praxis einfach. Wer mit internationalen Kunden zu tun hat, internationale Sendungen, über den Weg der Logistik, kommt man einfach nicht dran vorbei. Und ich fand aber die Themen einfach zu Zoll und Logistik immer super spannend, weil sie auch sehr komplex waren und viele unterschiedliche Bereiche auch auf Kundenseite immer mitgewirkt haben und bin dann da einfach am Thema Zoll auch hängen geblieben. Also schon so ein bisschen Quereinsteiger, würde ich auch sagen. Und du, wie war es bei dir?
Ja, also bei mir war es vielleicht nicht so kompletter Quereinstieg, sondern ich hatte damals, als ich mit der Schule fertig geworden bin, gesagt, auch ich möchte unbedingt ein duales Studium machen, einfach weil mir so diese Kombi aus Theorie und Praxis klang ganz charmant für mich. Und ich war schon immer so ein ordnungsliebender, strukturierter Mensch und hatte auch so ein paar Sprachen in meinem Rucksack. Und dann dachte ich mir so, Sprachen, international, Struktur, passt ganz gut mit Logistik zusammen.
Ja.
Und ich hatte aber damals schon unter Logistik nicht nur dieses rein Warenbewegen von A nach B vielleicht innerhalb von Deutschland gesehen, sondern ich habe schon immer das Internationale eben gesehen. Und ich bin dann bei AEB gelandet tatsächlich als mein Arbeitgeber fürs duale Studium und bin da sehr, sehr schnell bei uns auch in die Außenwirtschaftsschiene gerutscht. Und seitdem hat mich das Thema Zoll nicht losgelassen. Ich sage immer, Zoll ist toll. Und
finde ich ein super Slogan. Zoll ist toll.
Dementsprechend bin ich der Zollwelt treu geblieben. Genau. Und das ist so ein bisschen auch das Thema, was wir nämlich heute auch anreißen wollen in Richtung Ausbildungsmöglichkeiten, Wege, wie man in die Welt des Global Trade, Außenwirtschaftszoll findet. Und unser Gast ist niemand Geringeres als Martin Keim, den wir jetzt gleich begrüßen werden. Und er wird uns viel, viel mehr noch erzählen um diese Welt der Ausbildungen in dem Bereich Zoll.
Sapere Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist das Leitmotiv von Martin Keim. Der Professor für Außenwirtschaft an der Hochschule Worms ist bereits seit über 20 Jahren in Forschung und Lehre tätig und arbeitete unter anderem an Hochschulen und Universitäten in Wuppertal, im finnischen Lappeenranta sowie in Kaliningrad. Immanuel Kant und sein Zitat prägen auch Martins Lehrtätigkeit, bei der er nicht nur Wert auf angewandte Wissens- und Kompetenzvermittlung legt, sondern auch auf gute Unterhaltung. Was ihm wichtig ist, er will eine positive Stimmung für unternehmerisches Handeln verbreiten. Aufbruch und Anpacken statt Neid und Häme ist seine Devise. So motiviert er seine StudentInnen, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Der gelernte Industriekaufmann ist überzeugt, Eine Ausbildung im Global Trade Management bietet exzellente Perspektiven. Doch noch führt das Thema oftmals ein Nischendasein. Akademische Studiengänge etwa sind rar. Wie gut also, dass wir es heute mit ihm ein wenig ins Scheinwerferlicht rücken können. Martin, herzlich willkommen bei Freier Verkehr.
Super, Martin, dass du es heute einrichten konntest, zu uns zu kommen und sich ein bisschen über das Thema mit uns auszutauschen, Ausbildungsstudienmöglichkeiten in dem Bereich Global Trade.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich bin Repräsentant eines Studienganges, den es in Deutschland nach meiner Recherche so kein zweites Mal gibt und vielleicht tatsächlich hilft, Fachkräftemangel, große Lücken auch in der Zukunft, die sich auftun werden, schließen zu können.
Dein Berufsleben hast du mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen, bist dann aber ziemlich schnell in die akademische Welt geschlittert und hast angefangen zu studieren. Mit welchem Studiengang bist du da gestartet?
Das war noch die gute alte Zeit, wo es einfach Wirtschaftswissenschaften hieß. Such dir deinen Schwerpunkt selber. Und ich habe dann tatsächlich auch ein sehr breit gefächertes Studienprogramm für mich gewählt, weil ich einfach die Bandbreite mal komplett Wirtschaftsrecht, aber auch Wirtschaftsstatistik, so Ökonometrie mal von innen kennenlernen wollte. Das hat sich an der Universität Wuppertal, da habe ich studiert, damals sehr gut angeboten.
Und aus welcher Vorlesung bist du damals schreiend rausgerannt und hast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was du niemals wieder hören wolltest?
Ja, Finanzierung war jetzt nicht so ganz mein Ding.
Wäre ich bei dir, komplett.
Wäre ich auch dabei.
Ja, es ist Geschmackssache, ja. Ohne dass mein Kollege gleich schimpfen wird, wenn er mich auf dem Flur wiedersehen wird. Er möge es mir verzeihen.
Jeder darf ja seine Stärken haben.
Genau.
Richtig, genau, die hatte ich ja auch.
Es gibt auch Leute, die finden Bilanzierung toll. Die braucht man auch.
Genau.
Und wie kam es dann aber dazu, dass du gesagt hast, dass du auch wirklich selber lehren möchtest? Also, dass du Professor werden wolltest?
Ich habe nach dem Studium oder zum Ende des Studiums hin festgestellt, dass ich gerne noch promovieren möchte, mich mal in ein Gebiet vertieft reinsetzen möchte. Und da bot es sich an der Uni auch eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bekommen. Und da bin ich automatisch in die Lehre reingerutscht.
Ich persönlich könnte mir Lehre nicht so wirklich vorstellen. Ich sehe dann immer nur die ganzen Studenten im Hörsaal sitzen und einen anschauen, so als ob, okay, du bist der Wissende, erzähl mir, was ich noch nicht weiß. Mir würde es extrem schwer fallen, aber legt sich sowas mit der Zeit, dass man sagt, boah, ja gut, passt schon, ich habe gar keine Aufregung mehr, ich erzähle den Studis einfach, was ich weiß.
Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Formate. Wenn man halt eben zum Ende des Studiums sind kleinere Gruppen mit 20 Leuten hat, mit einem Thema, wo man sich sehr sicher ist, da kann man auch gut mit den Damen und Herren direkt interagieren. Das fiel mir von Anfang an leicht, weil ich auch noch nicht so alt war und gesagt habe, Leute, wir sind ja eher auf einer Stufe. Ne? Bin ja nicht hier der Professor, sondern der wissenschaftliche Mitarbeiter. Dann gab es aber auch Veranstaltungen, typisch Universität, in großen Vorlesungsräumen, mit 400, 500 Leuten. Und da lernt man aber auch gewisse Dinge eben nicht mehr zu beachten, weil bei 400, 500 Leuten muss man sein Ding durchziehen. Und das habe ich auch relativ schnell für mich gelernt. Vielleicht so nebenbei, ich bin auch Chorleiter gewesen.
Ui.
Das heißt, den Ton angeben habe ich immer schon anwenden müssen. Genau. Und Höhepunkt war tatsächlich mal ein Semester, wo ein Hörsaal umgebaut werden musste. Und dann haben wir das im Wintersemester im Kino der Stadt durchgeführt. Das heißt, ich stand oben an der Leinwand, wo sonst Filme laufen, und habe dann in einen Hörsaal, in einen Kinosaal reingeschaut mit 800 kleinen Lichtern, weil es gab Klemmbretter mit kleinen Tischlampen dran, die Studenten zum ersten Semester bekommen hatten. Und das war ein sehr interessantes Gefühl. Also ich habe schon verschiedene Formate mitgemacht und man wächst damit. Das hat Spaß gemacht, ja.
Das hört sich super spannend an. Diese Kinoveranstaltung wäre ich ja gerne dabei gewesen.
Großes Kino, genau.
Du hattest auch im Vorgespräch erzählt, dass du gerne auf die Eingangsfolie für deine Vorlesung, für die Studis, das Zitat schreibst, was jetzt am Anfang schon in dem Einspieler kam. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist ja ein Zitat von Immanuel Kant und hängt ja mit dem Thema Aufklärung zusammen. Vielleicht da die Frage an dich gerichtet, was sind denn so grundlegende Bausteine, auf denen du deine Lehrtätigkeit fußt? Was ist da wichtig für dich?
Also erstmal frage ich die jungen Leute heutzutage, ob sie überhaupt wissen, wer Immanuel Kant war. Das ist nämlich auch nicht mehr selbstverständlich und wofür der Liberalismus steht und auch die Aufklärung. Und dann kommt zu der Höhepunkt meiner Frage, ob sie wissen, wo Immanuel Kant gelebt, gelehrt hat und wo auch sein Grab heute liegt. Frag auch mal nach, wer das ehemalige ostpreußische Königsberg kennt und wer auch weiß, wo das heute liegt, nämlich im russischen Kaliningrad ausgerechnet. Und dann komme ich tatsächlich auf den Punkt, warum mir das wichtig ist, das Thema anzusprechen. Denn wenn wir Außenwirtschaft als Teil der Volkswirtschaftslehre sehen, auch mit politikwissenschaftlichen Inhalten uns das anschauen, ist mir eins wichtig, dass junge Leute kritisches Denken von Anfang an mitnehmen. Und ich sage von vornherein, wenn Sie im Radio, im Fernsehen irgendwo hören, eine Studie hat ergeben das, dann müssen bei Ihnen rote Alarmanlagen angehen. Stichwort Quellenkritik. Wer hat so eine Studie in Auftrag gegeben? Was ist das Ziel dieser Studie gewesen? Wie viele waren beteiligt? Das kriegt man nämlich eigentlich überhaupt nicht mit. Das wird in den Medien überhaupt nicht mehr erzählt, sondern es gibt nur noch diese Headlines. Dann hat man das Gefühl, ja, das wird dann wohl schon stimmen. Genauso wie wenn ein Professor sagt, da so und so ist das, dann wird das wohl so stimmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Vielfalt von Quellen, die es heute gibt, soziale Medien, Privatfernsehen, Privatradiosender, Podcasts meinetwegen auch, das ist eine Informationsflut, wo mir junge Leute teilweise echt leid tun, dass sie dieses kritische Denken nie in der Schule gelernt haben oder nicht viele haben es in der Schule gelernt und sie sowohl in die eine als auch in die andere Richtung fehlgeleitet werden können. Und deswegen sage ich, gerade heute ist es wichtig, diese Kompetenz von Anfang an mitzubekommen, dass man sich seines eigenen Verstandes bedienen sollte, das heißt, sein eigenes Weltbild formulieren sollte, Standpunkte, Haltungen zu entwickeln, wie man die Welt überhaupt erlebt, warum man für das eine sein kann, gegen das andere sein kann, dass man aber auch andere Meinungen erstmal hören lernt, dass man konsensfähig, diskussionsfähig wird. Das sind alles Kompetenzen, die einfach unterentwickelt sind bei vielen jungen Leuten. Wenn ich höre, politische Bildung gibt es heute per Instagram, dann muss ich sagen, verfolge ich das schon eher mit Bauchschmerzen, muss ich ehrlich zugeben. Und da möchte ich einfach einen Standpunkt reinsetzen, weil wenn wir über das Thema Außenwirtschaft reden, über die großen Linien, über die großen Themen, das kann man nicht mit einem Ein- oder Zweizeiler besprechen. Deswegen ist mir der Grundgedanke von Immanuel Kant auch nach über 250 Jahren unwahrscheinlich wichtig.
Finde ich aber sehr gut, den Ansatz. Eine Medaille hat immer zwei Seiten beispielsweise. Richtig. Und manchmal wird immer nur sehr einseitig kommuniziert. Und ich glaube, diesen Blick haben zu können, zu sagen, hey, ich betrachte das jetzt mal ganz umfänglich und hör auch mal auf mein Bauchgefühl, weil irgendwie stimmt das nicht richtig, finde ich gut. Und ja, ich glaube schon, dass man das der ein oder andere ein bisschen verlernt hat.
Ja, wir sind in dem Bereich in den Geisteswissenschaften unterwegs. Und in den Geisteswissenschaften gibt es, wie du selber sagst, ich würde sagen, nicht nur zwei Seiten einer Medaille, sondern manchmal noch mehr. Ja, ganz genau. Die muss ich aber erstmal kennenlernen, dass es die überhaupt gibt. Und ich sage immer, bei mir bekommen sie Schwarz und Weiß als Farbtöne vermittelt, weil Grau haben sie bereits. Das bekommen sie täglich durchs Leben mit, aber sie wissen ja gar nicht, ob das hellgrau oder dunkelgrau ist, beziehungsweise wie wollen sie wissen, ob es grau ist, wenn sie nicht schwarz und weiß kennen? Das heißt, wir müssen auch mal extreme Positionen kennenlernen, dass es sie gibt, woher sie ihren Ursprung haben. Und dann sage ich, und jetzt überlasse ich das euch, was ihr euch da zusammenmixt. Aber da ist es mir wichtig, in dem Rahmen, in dem ich es kann, einen offenen Geist überhaupt erstmal vom ersten Semester an zu etablieren. Mhm.
Finde ich sehr gut. Hört sich nach einem sehr guten Ansatz an fürs Studium, würde ich sagen.
Definitiv. Ich würde sagen, um uns nochmal so ein bisschen mehr auch auf das Hauptthema gleich einzustimmen, starten wir mit einer Schnellfragerunde noch, um ja ganz kurz dich noch besser kennenzulernen. Wir nennen dir jeweils zwei Begriffe und du musst dich entscheiden, welcher von den beiden besser ist. Ich lege einfach mal los. Popcorn. Magst du es süß oder salzig, wenn du im Hörsaal sitzt?
Ich darf doch beim Unterricht selber nicht essen, aber wenn, dann würde ich süß essen.
Und dann natürlich die gemeine Frage für dich. Lieber Hochschule oder lieber Wirtschaft?
Mein Arbeitgeber und Steuerzahler freut sich, wenn er Hochschule hört.
Gute Antwort.
Dann, wenn wir schon einmal bei der Hochschule sind, geht es eher in Richtung Forschung oder eher in Richtung Lehre?
Die Lehre muss ich in einem großen Umfang halten. Es ist leider zu wenig Zeit für Forschung.
Wenn du wählen könntest, wäre es die Forschung.
Mehr Forschung, etwas weniger Lehre. Nee, 50-50 dann.
Eine Balance.
Genau.
Und dann haben wir noch lieber BWL oder lieber VWL?
Tatsächlich auch aus meiner persönlichen Vergangenheit heraus wirklich beides ausgewogen. Das eine geht nicht ohne das andere, sage ich.
Kann ich nachvollziehen. Am Anfang wäre ich immer erst bei BWL gewesen, jetzt auch VWL, aber auch, weil ich es endlich verstanden habe am Ende des Studiums. Last but not least, Exportkontrollthemen oder eher Zollthemen?
Wenn ich die Wahl hätte, eher Exportkontrolle, wobei ich an der Stelle sagen möchte, dass der Begriff der Exportkontrolle in meinen Augen in den nächsten Jahren einem kleinen Wandel unterliegen wird, beziehungsweise ergänzt werden muss um andere Aspekte. Man sieht, dass die Begriffe Zoll, Außenwirtschaft, Exportkontrolle, dass die meistens in einem Atemzug erwähnt werden, aber die Exportkontrolle hat sich nicht nur weiterentwickelt, sondern sie wird ergänzt um Importkontrolle. Und also nicht nur durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beispielsweise jetzt sowieso und durch andere Verordnungen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Aber gerade dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wird Unternehmen dazu führen, nicht nur Exportkontrolle, Importkontrolle auf dem Radar zu haben, sondern eine gesamte Handelskontrolle. Und wenn ich mir anschaue, dass ich über Produktionsketten eigentlich auch schon einen Blick haben müsste als Unternehmen, dann muss ich sagen, es ist mittlerweile eine Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette, über die wir reden. Deswegen ist Exportkontrolle natürlich weiterhin ein akutes Thema, aber es muss ergänzt werden um weitere Aspekte.
Na gut, aber dann hört man ja jetzt auch schon raus, dass auf jeden Fall diese ganze Welt rund um die Außenwirtschaft nie gleich bleibt, sondern sich stetig verändert. Es kommen neue Gesetze hinzu, es kommen neue Embargos hinzu aufgrund von politischen Situationen. Also es ist alles sehr eng verzahnt miteinander. Nur wie bekommt man ja Leute, die absolut nichts mit diesem Thema vielleicht zu tun haben, in diese Welt gezogen? Und wie kann man die Leute begeistern? Das ist ja heute so ein bisschen das, wo wir uns hauptsächlich drüber unterhalten wollen. Wir haben es am Anfang ja schon anklingen lassen. Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Global Trade. Gerade, was wir am Anfang jetzt auch schon gesagt haben, der Fachkräftemangel schlägt genauso zu. Gerade wenn es erstmal so ein ja komplexes, undurchsichtiges Thema zunächst scheint.
Dieser Fachkräftemangel, das habt ihr ja auch in den vergangenen Podcasts schon hier und da sehr deutlich anklingen lassen durch eure Gäste und auch durch eure eigenen Kommentare. Das hat tiefere Gründe. Das ist zum einen das Problem, dass an Schulen, Sek 1, Sek 2, Sek 2, das Thema Wirtschaft meistens gar keine Rolle spielt. Also die meisten Schulen bieten, wenn das Fach Politik mit Sozialwissenschaften an, da ist aber eher so der sozialwissenschaftliche Aspekt vordergründig. Das kriege ich auch bei meinen Studentinnen und Studenten, wenn ich sie mal frage, was habt ihr denn so in der Schule gemacht, raus. Also die meisten hatten nie das Fach Wirtschaft per se. Ja, man kann eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen, so wie ich es gemacht habe. Als Industriekaufmann habe ich zwar auch gewusst, dass es einen Zoll gibt, aber wie das funktioniert, war schon gar nicht mehr bei uns das Thema. Also auch bei großen Außenhandelskaufleuten, wo es der Name ja schon eigentlich suggeriert, steigt man gar nicht in die Tiefe ein, auch nicht mit Import- oder Exportbeschränkungen und entsprechenden Verboten. Dass es die gibt, ja, aber warum und wie, das wird alles dort nicht gemacht. Ja, und wenn ich über unsere Hochschullandschaft nachdenke, wenn ich nach links und rechts schaue, ich kenne keine Hochschule, die in der Tiefe und Breite ja bedarfsgerecht eben diese Fächer anbietet. Das hat mit Sicherheit historische Gründe. Universitäten haben einen ganz anderen Ansatz, gar nicht unbedingt in erster Linie berufsausbildend vorzugehen, sondern eher grundlagentechnisch die Leute auszubilden. Und an Fachhochschulen, warum auch immer es sich nicht durchgesetzt hat, aber das gibt es so nicht. Und das heißt, entweder haben die Unternehmen die Chance, aus ihrem eigenen Mitarbeiterpool jemanden zu gewinnen, der es zufällig machen möchte oder der als am einfachsten noch zu überreden war, es tun zu sollen. Und dann geht es eben.
Was bestimmt keine gute Option ist.
Zunächst erstmal
nicht.
Weder
für den Menschen selbst noch für das Unternehmen.
Ja, zunächst wahrscheinlich nicht. Das heißt, man wird wahrscheinlich auf Tagesseminare von IHKs geschickt oder von den anderen größeren Ausbildern. Dann gibt es, ich sage es ein bisschen bösartig, diese Druckbetankung. Man geht abends nach Hause mit einem Riesenstapel an Materialien. Die Dozenten sagen auch noch meistens, ja, das konnten wir ja gar nicht alles heute durchnehmen, was da alles wichtig ist. Aber Sie können es hier nachlesen. Und da muss man sich einfach praxisbezogen erarbeiten. Wir haben in Worms daher einen ganz anderen Ansatz, dass wir sagen, nein, diese Materie ist so komplex, das kannst du nicht innerhalb eines Tages oder einer Woche erlernen, sondern wir lassen uns eben ein paar Jahre Zeit, dass du ein sinnvolles Studium der Wirtschaft beginnst und die Außenwirtschaft als Kernelement, als begleitendes Element dazu kennenlernst mit all ihren Facetten. Das halten wir für sinnvoller. Natürlich gibt es für Unternehmen, die jetzt sagen, ich brauche aber händeringend jetzt jemanden, der sich da mit befasst. Da sind die Tagesseminare, die Wochenseminare. Es gibt ja auch mittlerweile 3-4 Monatsprogramme. Also da haben auch die anderen Anbieter schon so ein bisschen aufgerüstet. Die gibt es mittlerweile, aber die sind dann eben sehr selektiv und wir versuchen es eben allumfassend oder großflächig darzustellen.
Ich glaube, ganz oft läuft es genauso, wie du es beschrieben hast. Also der Kollege, der sowieso schon vielleicht sich mit dem Thema Logistik zum Beispiel auseinandersetzt, der wird dann gefragt, ob er vielleicht nicht doch auch noch das Thema Zoll übernehmen möchte. Wenn es dann relevant wird, dann gibt es da die 3, 4, 5 IHK-Schulungen und zack, Problem gelöst. Was auch funktionieren kann, kommt auch immer ein bisschen ja auf die Besonderheiten des Unternehmens auch an, aber klar, eine allumfassende Ausbildung in der Außenwirtschaft ersetzt es auf jeden Fall nicht. Jetzt haben wir ja von dir, werden wir gleich noch genauer in die wirklichen Details des Studiengangs einsteigen, aber vielleicht bevor wir da starten, was gibt es denn außer eurem Studiengang zum Thema Außenwirtschaft? Wie könnte man denn sonst noch in das Thema Global Trade starten?
Klar, ich kann jetzt sagen, geht zur AWA, geht zum ZAK, geht zum Reguvis. Das sind ja die drei. Mehr ist da ja nicht wirklich. Aber das ist ja das große Problem. Es bildet ja keiner aus. Und deswegen sage ich mit einer gewissen Arroganz und einem suffisanten Lächeln, ja, wir machen es. Man kennt uns nur noch nicht flächendeckend. Ja, also deswegen ist die Frage für mich einfach wirklich schwierig zu beantworten.
Ja, ist aber, finde ich, eine ehrliche Antwort, sozusagen.
Ja.
Wenn du sagst, an deiner Stelle, du weißt auch nicht, außer bei dir im Studiengang fällt dir nichts ein, wo man es wirklich sauber lernen kann, ist auch eine Aussage.
Also es gibt einen Masterstudiengang, begleitet von der AWA in München. Der ist englischsprachig, aber jetzt im Bachelor beispielsweise so in der Tiefe und Breite eben nichts.
Ja.
Es gibt hier und da diese Teilbereiche, diese Teilaspekte daraus, da wird es auch nur angerissen, weil an anderen Hochschulen fehlt ja auch das Fachpersonal dafür.
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es ja auch noch die Hochschule des Bundes mit Hauptsitz in Münster, die für die öffentliche Verwaltung ausbilden, natürlich auch im Finanzsektor, wo der Zoll drunter fällt.
Richtig.
Und das ist eben noch eine andere Option neben Studiengängen oder den Ausbildungsberufen wie Industriekaufmann oder Außenhandelskaufmann. Wobei ich bei letzterem denke, dass die ja nur teilweise die Global Trade und Zollthemen abdecken können und nicht in kompletten Umfang.
Genau, es gibt die allgemeine BWL auch in diesen Ausbildungsberufen. Da steckt aber auch schon VWL beispielsweise, da steckt Rechnungswesen drin. Und dann gibt es die spezielle BWL, aber die geht nicht so weit. Ja, weil auch dort gibt es nur 3 Jahre Ausbildungszeit und es gibt maximal 2 Anwesenheitstage, glaube ich, in der Berufsschule, auch heute noch. Da muss man alles unterbringen. Wenn es dann noch so Fächer wie Englisch gibt oder selbst Deutsch oder Mathematik oder Sport teilweise sogar noch, wo ich mich frage, was hat das in der Ausbildung für kaufmännische Berufe zu suchen in der Form, dann kann man eben nicht diese spezielle BWL so auswalzen, wie es eigentlich der Arbeitsmarkt nötig hätte.
Würdest du dann sagen, vielleicht um auf die Frage zu sprechen zu kommen, dass es so einen typischen Weg gibt, um in den Global Trade Management Bereich einzusteigen, durchzustarten? Gibt es sowas?
Also, Das wäre der Vorteil, wenn man eben eine Ausbildung in den Ausbildungsberufen, wie du sie gerade genannt hast, Industrie, großen Außenhandel, Speditionskaufmann, ich würde auch sogar sagen Bankkaufmann, absolviert hat, dann weiß man ja, wenn man jetzt versteht, was Außenwirtschaft ist, dass man den Zusammenhang zumindest herstellen kann, dass man weiß, wofür man das Ganze braucht. Man weiß es nur noch nicht oder man kann es nur noch nicht, dass man sagt, das wäre jetzt der sinnvolle Aufbau, die Weiterbildung für mich, dass ich nochmal 3 Jahre oder 3,5 Jahre dranhänge, zumindest für den Bachelorabschluss und mich damit vertieft auseinandersetze. Für diese Leute ist es ja auch relativ einfach, sich dann in die Tagesseminare bei der IHK reinzusetzen. Ja. Und trotzdem ist es eine ganz andere Welt, in die man einsteigen muss. Man wird auf einmal mit Wirtschaftsrecht konfrontiert. Sowas hat man ja auch in der Berufsschule an der Stelle gar nicht. Also es gibt einfach nicht diesen gelungenen Weg in dieses Feld. Also selbst der Bereich Zoll und Außenwirtschaft, der muss ja erstmal aufgebrochen werden. Wo fange ich denn an? Da ist es manchmal sogar einfacher zu sagen, du sitzt in Unternehmung, hier machen wir eine Zollanmeldung. Wenn man so ins kalte Wasser reingeschmissen wird und man bekommt die Chance, sich dabei frei zu schwimmen, das ist natürlich auch kein falscher Weg, ist aber nicht jedermanns Sache. Wenn man sagt, ich möchte erstmal so das Drumherum wissen, wie funktioniert das alles, dann muss man das doch mit Hilfe von Lehrpersonal am besten versuchen zu erforschen.
Ja, ich denke, gerade wenn es so in Unternehmen passiert, also ja, es kann auch gut laufen und vielleicht hat man dann auch Kollegen, die super erfahren sind in dem Thema und einem wirklich viel beibringen können. Aber genauso wie du sagst, man kratzt dann halt aber trotzdem entweder nur an der Oberfläche oder lernt halt wirklich, also Learning by Doing. Und gerade in dem Bereich Zoll- und Außenwirtschaft gibt es ja auch viele Dinge, die man relativ schnell falsch machen kann. Deshalb hier nicht den Hintergrund oder das ganze Hintergrundwissen zu haben, um zu wissen, was mache ich eigentlich hier gerade, wenn ich mich durch so eine Zollanmeldung klicke, kann dann schon schwierig werden. Also
ja, vor allem, wenn es unter zeitlichem Druck auch passiert. So auf dem Motto, wir haben jetzt hier 20 Zollanmeldungen, die müssen in einer Stunde durch sein, wie das manchmal so klingen könnte. Das wird keiner Seite gerecht. Also ein Lerneffekt stellt sich da nicht ein. Und auch selbst in der Ausbildung, je nachdem, in welchem Unternehmensbereich man landet, da sagen natürlich auch manchmal Ausbilder, ich habe da eigentlich gar keine Zeit für dich jetzt auch noch anzulernen. Ich muss ja selber meinen Job hier durchziehen. Am besten noch von zu Hause aus dem Homeoffice. Das sind ja alles nicht mehr die Maßnahmen, die notwendig wären, um junges Personal wirklich sinnvoll daran zu führen, auch das Ganze also schmackhaft zu machen.
Zumindest muss man jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Papieren zum Zoll laufen und sich einen Stempel dort abholen. Also das wäre in Kombination mit Homeoffice recht schwierig möglich, also noch schwerer, fast schier unmöglich, außer man setzt das Homeoffice in die Zollstelle hinein, aber dann werden die Zöllner vor Ort vielleicht auch ein bisschen komisch schauen. Na, aber vielleicht, wir hatten jetzt so ein bisschen angerissen, es gibt natürlich Ausbildungen, die nahe dem Global Trade Bereich sind. Es gibt genauso Studiengänge, die den Bereich irgendwie umreißen. Es gibt euren Studiengang, wo wir gleich starten werden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Mitarbeiter, die irgendwie im ähnlichen Berufsumfeldern unterwegs sind oder in ähnlichen Abteilungen wie beispielsweise die Logistik, dass die eben so diesen Schwenker in Richtung Zoll machen. Das wären ja alles Möglichkeiten, die ein Unternehmen ergreifen kann, um ja Personen an diesen Bereich zu ziehen und sich ranzuziehen. Aber was würdest du jetzt einfach mal so von deinem Bauchgefühl aus sagen? Hast du da eine Empfehlung? Ist es besser, selbst dann zu rekrutieren und auszubilden? Ist es besser, Leute aus den Abteilungen dann zu nehmen und einfach in ein AWA-Seminar zu stecken? Gibt es da irgendwie so ein Best Practice, den du schon mal irgendwie gehört hast oder von Unternehmen erfahren hast, wie sie das machen?
Also ich glaube, dass die interne Rekrutierung am sinnvollsten ist, weil man ja auch die Leute kennt, denen man es zutraut, dass sie die Aufgabe dauerhaft übernehmen können, die auch schon das Mitarbeiterumfeld kennen, das Unternehmensumfeld kennen, Kundenlieferanten aus irgendwelchen anderen Tätigkeiten heraus kennen. Da macht die direkte Rekrutierung Sinn und gerne auch dann eben mit diesen Tages- oder Wochenseminaren. Dann nimmt man eben mal die paar tausend Euro in die Hand und schickt den Mitarbeiter für eine Woche weg. Muss es trotzdem allerdings im Unternehmen weiter begleiten. Wir haben an unserer Hochschule einen anderen Ansatz, weil ich sage, wir bilden ihre nächste Generation aus. Wenn ich also jetzt weiß, und das ist jetzt im Jahr 2023 ein sehr aktuelles Thema, wir wissen alle, die Babyboomer-Generation scheidet bald aus, und ich weiß, in 3-4 Jahren wird eine Stelle frei, dann kann ich ja auch sagen, nehme ich doch den etwas umfassenderen Weg und lasse jemanden gründlich ausbilden. Und kann ihn in diesen 3 Jahren auch im Unternehmen mit begleiten. das ist eben unser Ansatz, der für viele Unternehmen auch sinnvoll sein kann.
Ihr an der Hochschule Worms bietet ja den Studiengang. Wir haben jetzt öfter schon gesagt, es gibt einen Studiengang. Wir haben noch gar nicht den Namen genannt. Vielleicht sollten wir das einmal tun. Und Martin, vielleicht könntest du in dem Zug auch gleich beschreiben, seit wann gibt es den Studiengang und wie kam es dazu?
Diesen Studiengang findet man auch im Internet noch unter dem alten Namen Internationale Betriebswirtschaft und Außenwirtschaft, der im Laufe der Jahre umbenannt wurde in, Überraschung, Überraschung, Global Trade Management. Wenn es allerdings auf außenwirtschaftliche Aspekte ankommt, kann ich auch guten Gewissens einen ähnlichen Studiengang empfehlen. Das ist das Internationale Logistik Management. Da ist die Außenwirtschaft auch nahezu komplett vertreten. Ja, seit 40 Jahren gibt es diesen Studiengang. Ich muss ehrlich gestehen, keiner von uns aktiven Lehrenden kennt die Gründungsphase noch. Jeder ist so ein Stück reingewachsen im Laufe der Zeit und ich bin vor 10 Jahren selber erst dazugestoßen, habe erstmal die volkswirtschaftliche Seite übernommen und vor 3 Jahren, ein paar Monate bevor Corona ausbrach, hatte ich mich entschieden, dann den betrieblichen Aspekt oder die betrieblichen Aspekte der Außenwirtschaft dann auch zu übernehmen. Global Trade Management heißt es tatsächlich. Der Name scheint ja nicht völlig schlecht zu sein, wie ich bei manchen Unternehmen eben auch sehe. Wichtig ist zu wissen, es ist erstmal ein ganz gewöhnlicher BWL-Studiengang, also international BWL. Wir legen nur eben darauf Wert, dass von Anfang an ein gewisser Schwerpunkt, eine gewisse grundlegende Zusatzausrichtung mit drin ist. Und das ist die Außenwirtschaft vom ersten Semester an. Der Studiengang ist 6-semestrig oder 7-semestrig. Das kann man sich aussuchen, ob man nämlich noch bloß ein Praxissemester haben möchte oder nicht. Oder ein Auslandsstudium. Und dann hat man am Ende zumindest einen Bachelorabschluss und das gute Gefühl, wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe, muss man mir nicht erstmal erklären, was Zoll überhaupt ist oder wofür ich Exportkontrolle brauche.
Ihr hattet gesagt, bei euch gibt es aber auch die duale Variante. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert?
Genau. Unternehmen können gerne, wenn sie geeignete Kandidatinnen oder Kandidaten haben, ihre Studentinnen oder Studenten bei uns ausbilden lassen. Die sitzen mit den regulären Studentinnen und Studenten zusammen im Hörsaal und durchlaufen in den ersten 12 Wochen eines Semesters die gleichen Inhalte, die gleichen Prüfungen. Nur zum Schluss des Semesters, da klafft es auseinander. Die regulären Studenten bekommen noch einen extra Intensivkurs, wo es um bestimmte Kompetenzen geht, wo wir sagen, dass die Dualstudentinnen und Studenten das auch im Unternehmen direkt machen können, eine angepasste Prüfungsform auch dazu ablegen. Und ja, wir begleiten mit den Unternehmen zusammen ihre Schützlinge bei uns, sprechen auch über Inhalte, machen Roundtables. Das ist so der Mehrwert für Unternehmen, dass die eben wissen, ja, ich habe meine Leute da sitzen und in 3 Jahren sind sie bei mir feste Mitarbeiter.
Was würdest du sagen, sind so die absoluten Highlights im Studiengang Global Trade Management? Was macht deinen Studenten in diesem Studiengang am allermeisten Spaß?
Also als Highlights können wir mit Sicherheit anbieten, dass ich die Außenwirtschaft nicht alleine vertrete, sondern das mit einem Team von 4 weiteren Lehrbeauftragten aus der Praxis heraus mache. Damit ist auch ein regelmäßiger Praxisbezug hergestellt. Damit sind verschiedene Facetten aus den Unternehmensbereichen hergestellt. Praktische Beispiele, die Anekdoten aus den Unternehmen heraus, dass wir am Ende eine sehr gute Mischung haben aus dem, was Unternehmen tatsächlich im operativen Bereich brauchen, aber eben auch aus dem strategischen, übergeordneten Denken heraus. Das ist eine schöne Mischung.
Das heißt, ihr habt eigentlich eine sehr gute Kooperation mit Unternehmen, oder? Also hört sich ja schon so an.
Also das ist so mein Problem gewesen, dass ich vor 3 Jahren gesagt habe, ich mache das jetzt und dann kam Corona, was erstmal alles durcheinander gehauen hat und selbst das erste Präsenzsemester war, ja, mit einer großen Unsicherheit schaffen wir das, wo die Inzidenzzahlen wieder draußen anstiegen, wo mit Masken in den Hörsaal gesetzt werden muss. Das war jetzt auch noch nicht so das ganz befreite Arbeiten. Das heißt, jetzt kommen die Netzwerke so langsam hoch und ja, tatsächlich, die Unternehmen kommen jetzt zu uns in den Hörsaal rein. Einige sagen auch, also wenn ihr Leute habt, wir nehmen sie.
Hört sich gut an.
Also es ist tatsächlich ein riesiger, ja, der Bedarf ist real, so wie in eurem Podcast auch vorgestellt, aber ich glaube, die Studentinnen und Studenten glauben das erstmal gar nicht so, wenn sie da sitzen.
Vielleicht auch, weil sie weil sie es auch noch gar nicht greifen können. Und ich glaube, gerade da tut es ja auch gut, von Anfang an so ein bisschen diesen Link auch in die Wirtschaft zu bringen, mit Unternehmen zu kooperieren, die auch mal vorbeikommen. Weil sonst sehen die Studenten die ganze Zeit nur den Hörsaal von innen und erleben nicht so wirklich, was da draußen in der Berufswelt abgeht. Von daher finde ich persönlich das auch gut, wenn man genau solche Themen auch von Anfang an mit einbezieht.
Es gibt ja auch nicht bei jedem Unternehmen Platz für solche Stellen im Global Trade Management. Man muss ja schon auch, ich sag mal, eine gewisse Größe und eine gewisse internationale Ausrichtung haben. Also dann auch die Namen zu kennen von vielleicht, klar, den ganz Großen, aber halt auch vielleicht den Hidden Champions, den mittelständischen Unternehmen, für die das genauso wichtig ist. Und diese Netzwerke schon mal während dem Studiengang bilden zu können, ist auf jeden Fall super hilfreich.
Ja, absolut. Ich meine, du sagst gerade Hidden Champions. Kein 19-Jähriger weiß, was ein Hidden Champion ist, was das überhaupt sein soll. Ne? Die kennen nur die DAX-Unternehmen. Das heißt, man muss auch sagen, auch Mittelständler haben sehr attraktive Arbeitsplätze für euch.
Ja, genau.
Es wird nur nicht jeden Tag über sie in der Zeitung berichtet. Aber wenn man da einmal Fuß gefasst hat, man kann sich da sehr wohlfühlen. Und es gibt auch super Entwicklungsmöglichkeiten tatsächlich.
Das stimmt.
Gibt es denn eigentlich auch eine Vorlesung, die dir am meisten Spaß macht zum Halten? Also so ein Thema, wo du richtig viel Freude dabei hast?
Ja, das sind tatsächlich die volkswirtschaftlichen Themen, weil ich gerne eben mit Immanuel Kant komme, mit der Aufklärung und tatsächlich einfach mal die Dinge, so wie sie da draußen sind, auseinandernehme. So nach dem Motto, ist das wirklich alternativlos, was da draußen gemacht wird, was erzählt wird? Kann man die Dinge auch anders sehen? Man nimmt auch mal den einen oder anderen Politiker aufs Korn mit ein paar Aussagen und aber man spricht das auch ernsthaft durch. Warum sagt man das gerade so? Gerade die Volkswirtschaftslehre eben mit außenwirtschaftlichem Bezug, ja, es klingt jetzt ein bisschen bitter, was ich sage, aber der russische Angriffskrieg, der macht es mir leicht, gewisse Themen, die viele Jahre akzeptiert wurden, dass sie so sind, ja, internationale Wirtschaftsbeziehungen, Konflikte hier und da, dass man jetzt feststellt, aha, jetzt wird es doch ernst, es ist ernst geworden. Und was es heißt, Protektionismus zu haben, was es heißt, vorsichtig zu sein, Skepsis zu haben, neue Lieferketten raussuchen zu müssen, ethische Aspekte, also alles das, was wo es früher in den letzten Jahren in Deutschland auch einfach relativ gut gelaufen ist. Und man gesagt hat, ja, aber es könnte auch anders sein. Jetzt haben wir dieses, es ist anders, mit ganz vielen großen Unsicherheiten. Das mache ich sehr gerne, weil ich einfach da eine Bandbreite von Methoden, von Ideen, von Geschichten, von Theorien habe, die in Nicht-Krisenzeiten kaum eine Rolle gespielt haben. Und jetzt kann ich sie ausleben. Wie gesagt, es ist ein bitterer Hintergrund, warum man das machen kann. Ich habe zum Beispiel 20 Jahre lang nie das Thema Inflation angesprochen, weil, doch, ich habe es angesprochen, aber es wurde nie als ein Problem angesehen, weil Inflation um die 2-3% pro Jahr, das war kein Thema. Jetzt haben wir 7-10%. Und jetzt merken die Leute auch im eigenen Portemonnaie, was es heißt, Inflation zu haben. Jetzt nehmen die das ganz anders wahr. Und was mir auch Spaß macht, hatten wir auch im Vorgespräch gerade uns auseinandergesetzt, wenn es neue Verordnungen gibt, neue Gesetze gibt, wie sie alle heißen, diese Zungenbrecher und teilweise sehr umständlichen Begrifflichkeiten, das nimmt man auch gerne mal erstmal mit Humor auf, unabhängig davon, was da sich wirklich hinter verbirgt.
Ich glaube, manchmal denken sich die Leute extra so lange Namen aus, dass jeder gedanklich abschaltet und denkt, oh ja, da steckt ja nichts Schlimmes dahinter. Ich will mich nicht damit befassen, so ungefähr.
Ja, das haben vielleicht auch einige Unternehmer in den letzten Monaten beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gedacht.
Mir tun da wirklich die nicht deutschsprachigen Kollegen leid, die dann so ein Wort hingesetzt bekommen.
Aber das gibt es ja mit ganz, also im Zollbereich gibt es das ja mit ganz vielen Themen. Ich sag nur Verfahrensübergang. Wenn du von einem Zollverfahren ins nächste überführen willst, find da mal einen englischen Begriff dafür. Ist mir bislang noch nicht begegnet. Also man umschreibt es dann, aber ein Deutscher, der ja mit dem Zoll zu tun hat, weiß dann, ah ja, gut, okay, kann ich was mit anfangen. Und der Engländer wird einen vielleicht anschauen, wie Spieglein, Äuglein, wie Was willst du mir damit sagen, wenn ich den Begriff übersetze?
Aber lass den Engländer das doch mal aussprechen, Verfahrensübergang. Dann hast du ein bisschen Humor. Ja, das gehört auch dazu, zur Lehre. Wir können natürlich 90 Minuten staubtrocken irgendwas runtererzählen, aber da muss ja auch ein bisschen Lebendigkeit in den Hörsaal reinkommen. Und dann muss man die Dinge auch manchmal mit etwas Humor angehen. Und das sind so ganz nette Dinge, wie man es auch machen kann. Also wir haben ja auch einen englischsprachigen Masterstudiengang. Ja, wir haben einen englischsprachigen Masterstudiengang und da macht das richtig Spaß, wenn der Ausländeranteil 80% beträgt, eben deutsche Gesetze mal rauszuholen, wo es keine englische Übersetzung zu gibt. Und das macht Laune, ja.
Wow, die Vorlesung, die würde ich mir auch gerne anschauen. Wenn da dann 80% nicht deutschsprachige Studenten drin sitzen und du so Worte auspackst wie dieses ominöse Gesetz, da, das stelle ich mir herrlich vor.
Das gibt es tatsächlich sogar in englischer Sprache.
Ist das auch so lang?
Ja, okay. Sogar mit noch mehr Begrifflichkeiten und die europäische Richtlinie, die ja in Vorbereitung ist, setzt nochmal einen drauf.
Das heißt, wir können uns auf was gefasst machen.
Ja. Aber all den Schwierigkeiten, die wir gerade durchsprechen, das ist ja die gute Nachricht auch, es braucht dafür Fachpersonal. Das heißt, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftige und tatsächlich zu der ersten Generation gehöre, die das kann oder zumindest eine tiefere Ahnung davon hat, worum es gehen kann, dann bin ich natürlich auch der Platzhirsch in meinem Unternehmen und habe dann ein paar Dinge in der Hand, wo jeder Unternehmer nachher dankbar ist, wenn er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für hat.
Das stimmt. Du hattest jetzt schon in einem Nebensatz erwähnt, dass es den Studiengang auch im Bachelor, also im Master und Bachelor gibt, beziehungsweise andersherum ist logischer aufgebaut, Bachelor und Master, so rum.
Grundsätzlich die Unterscheidung, der Bachelorstudiengang ist deutschsprachig und da sage ich auch ganz klar, für deutsche Studentinnen und Studenten in deutscher Sprache, aus deutscher Sichtweise mit deutschen Interessen. Der Masterstudiengang ist englischsprachig. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben einen Ausländeranteil von ungefähr 80%. Die Damen und Herren kommen wirklich aus allen Herren Ländern. Dass wir da eben Außenwirtschaft von einer internationalen Perspektive heraus angehen, dass wir sagen, es gibt diese Funktionen in englischer Sprache dann tatsächlich auch. Und da macht es eben Spaß zu gucken, wenn die Leute unterschiedliche Hintergründe haben, wie unterschiedliche Sichtweisen dann diese Dinge auch prägen.
Was würdest du dann sagen, wie umfangreich ist denn euer Studiengang?
Es ist nicht wenig, was zu tun ist bei uns. Aber dafür können wir eben sagen, haben wir die ganzen Themen von der grundlegenden Methodik her angerissen. Und das ist das, was ja eben sonst kaum einer macht. Natürlich werden wir niemals dazu kommen, dass man sagt, du hast dieses Modul bestanden, jetzt kannst du das alles. Und dafür sind ja auch die Unternehmen mit der Dualvariante gefragt, dass sie sagen, ja, das kannst du dann in der Praxis bei uns erlernen. Also wir machen auch SAP tatsächlich, so ein Grundlagenmodul, aber SAP GTS, das muss man in der Tiefe im Unternehmen natürlich beispielsweise erlernen. Das können wir nicht alles leisten.
Aber man hat es immerhin schon mal gesehen und gehört und wenn man dann in den Unternehmen einsteigt, ist es einem nicht total.
Nee, vor allem die Zusammenhänge eben nicht. Genau. Ne? Wenn ich sage, ich mache Außenwirtschaft, dann fängt es von der Rohstoffbestellung an, über die Produktion bis hin zur Logistik. Oder die Logistik spielt eine Rolle, IT spielt eine Rolle. Wo lege ich Daten ab, wer hat Zugriff drauf? Das heißt, man muss diese verschiedenen Unternehmensbereiche, die auch manchmal modulartig abgerissen werden im Studium, dass man die jetzt zusammenführt. Das ist uns wichtig. Ja, wir haben auch Fächer wie Operations Management, wo interne Logistik eine große Rolle spielt, dass man eben sagt, ja, ich habe es nicht nur gelernt, sondern auch verstanden. Ich habe Zusammenhänge verstanden.
Und wer bewirbt sich auf euren Studiengang? Also gibt es da, wo du, könntest du sagen, ist schon so ein gewisser Schlagmensch, der sich auch wirklich für das Thema Global Trade Management interessiert oder ist total breit gefächert, wer da bei dir auftaucht
also
im Hörsaal?
Ich kann da drei Gruppen ausmachen. Das eine sind tatsächlich Studentinnen und Studenten, die von Unternehmen kommen und dual studieren. Das werden auch immer mehr Unternehmen, die auch tatsächlich so begeistert sind, dass sie ihre zweite, dritte Ausbildungsgeneration schon zu uns schicken. Der zweite größere Bereich sind tatsächlich Schülerinnen und Schüler, die, so wie du, Luisa, erzählt hast, vielleicht auch schon Fremdsprachen gelernt haben, die große, weite Welt erkunden wollen.
Und dann kommt der Zoll.
Dann kommt der Zoll, ja. Unser Studiengang heißt ja auch nicht Zoll und Außenwirtschaft. Das könnte ja vielleicht auch nicht gerade noch einladender sein. Nein, aber die halt eben verstehen, dass sie gewisse Aspekte bei uns lernen können, die eben helfen können, dass wenn ich im Unternehmen arbeite, von einem deutschen Unternehmen arbeite und jetzt in einer Dépendance in Frankreich, Lateinamerika sitze, dass ich eben diese Prozesse in Deutsch, Englisch und in der zweiten Fremdsprache, die man bei uns auch erlernen kann, nämlich Wirtschaft Spanisch, Wirtschaft Französisch, Wirtschaft Chinesisch bieten wir an bis zum Level B1, dass man das damit gut in Verbindung bringen kann. Ich meine, das ist für ein Unternehmen, das darauf Wert legt, sich international zu diversifizieren, neue Zollbereiche aufzumachen, Export-Import-Abwicklung eben vor Ort auch durchführen zu lassen. Also wer solche Mitarbeiter bei uns bekommt, was will ein Unternehmer an der Stelle mehr?
Ich glaube, du wirst nach dieser Podcast-Aufnahme 2 Bewerbungen in deinem Postfach liegen haben von Tabea und mir.
Es dürfen noch ein paar mehr sein, keine Sorge. Ja, und das Dritte sind tatsächlich auch Studentinnen und Studenten, die zufällig bei uns vorbeigekommen sind. Das muss man auch sagen. Sie wollen international BWL studieren und fanden das nicht unspannend. Weil wir einem auch in unserem Bewerbungstext sagen, ja, es gibt eben den russischen Angriffskrieg, es gibt gestörte Lieferketten, es gibt Protektionismus. Das heißt, die großen Herausforderungen in der Weltwirtschaft, dass das alles nicht so einfach ist. Und dafür werden gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen benötigt. Und das spricht eben auch ein paar Damen und Herren an, die deswegen zu uns kommen, die noch nicht ganz genau wissen, was sie da erwartet, sondern sich auch mal ins kalte Wasser schmeißen.
Und bei Damen und Herren, kann man sagen, dass es eher ein frauen- oder männerlastiger Studiengang ist?
Tatsächlich 50-50.
Aber das ist ja wirklich sehr ausgeglichen.
Ja, definitiv.
Wenn wir dann mal zum Ende des Studiums schauen, man hat irgendwie den Bachelorabschluss in der Hand oder auch den Masterabschluss. Wo verschlägt es die Absolventen hin? Also hast du zum Beispiel noch viel Kontakt zu den Alumni? Wo arbeiten die jetzt? Wie sieht das aus?
Also im Bereich der Außenwirtschaft betreue ich auch Abschlussarbeiten. Da kommt man schon bei denjenigen, die eine Abschlussarbeit bei mir schreiben möchten, natürlich ins Gespräch, wo geht es als nächstes hin, weil da kann man ja auch gewisse Themen schon mal daraufhin festsetzen, dass es zum zukünftigen Arbeitgeber gut passt. Wir haben ganz viele Studentinnen und Studenten, die mit dem Unternehmen zusammen auch ganz bewusst ihre Bachelor-Masterarbeit schon bei uns schreiben. Das heißt, da ist schon klar, wo der Weg hinführt. Tatsächlich über unsere Lehrbeauftragten werden auch Damen und Herren wirklich aus dem Hörsaal rausgerissen und auch, wie ich gerade gesagt habe, die Unternehmen, die sich bei uns vorstellen, auch die geben ihre Visitenkarten ab und das kriege ich auch sowohl im Bachelor als auch im Master mit, dass Unternehmen gerne sich an unseren Studentinnen und Studenten bedienen, vor allem auch an den internationalen Studenten, wenn es darum geht, international aktiv zu sein.
Also an alle diejenigen, die händeringend nach Fachkräften suchen im Außenwirtschaftsumfeld, meldet euch bei Martin Keim. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Unternehmensvortrag im Bereich der Außenwirtschaft, den ihr halten könnt. Und vielleicht findet ihr dann da einen passenden Kandidaten oder Kandidatin für eure zu besetzende Stelle gleich. Und dann ist es eine Win-Win-Situation.
Vielleicht auch hier eine Anmerkung. Unser Dualstudium ist so flexibel. Wir haben auch die ersten Unternehmen, die reguläre Studierende aus dem dritten, vierten Semester sich herausgegriffen haben und zu Dualstudierenden gemacht haben. Das heißt, die Studierenden haben keinen Zeitverlust, sondern bekommen im Laufe des Studiums auch einmal ein Angebot, dass sie auch eine feste Unternehmensperspektive bekommen. Also das geht auch tatsächlich.
Das klingt auf jeden Fall sehr flexibel, muss ich sagen.
Ja, und vielleicht auch nochmal, es werden bei uns keine Studiengebühren fällig, nur Verwaltungsgebühren wie an jeder Universität und Fachhochschule in Deutschland auch. Und auch die Unternehmen bezahlen keinen Cent, wenn sie ein Dual-Kooperationsunternehmen werden möchten.
Okay. Was mich jetzt auch da noch mal ein bisschen interessieren würde, wir hatten es vorher ja noch kurz, dass euer Masterstudiengang vielleicht auch eine andere Zielgruppe anspricht wie der Bachelorstudiengang. Was würdest du denn sagen, jetzt Leute, die im Bereich beruflich unterwegs sind, aber jetzt nicht einen Studiengang zum Thema Außenwirtschaft hinter sich haben, wäre für die denn vielleicht der Master eher was passen würde? Oder wer könnte sich dafür, wer würde da in Frage kommen?
Das bietet sich für alle Unternehmen an oder für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die grundlegende BWL-Kenntnisse haben. Die brauchen auch ein BWL-verwandtes Studium, das ist schon wichtig. Und es gibt auch gewisse andere Aufnahmehürden, auch Berufserfahrung gehört dazu. Das ist eben ein interessanter Weg, um zu sagen, ich möchte natürlich mit einem akademischen Aufwand, der verbunden ist, so ist es jetzt nicht, aber ich möchte in relativ kurzer Zeit jetzt auf dem Bachelor noch meinen Master oben draufsetzen. Für die Damen und Herren ist es wichtig, vor allem die dann auch sagen, ich möchte gerne international damit aktiv werden. Also wir haben einige deutsche Unternehmen, die international aktiv sind und sagen, ich habe da jemanden in Asien sitzen, der könnte noch einen zweiten Mitarbeiter gebrauchen oder ich möchte mein Geschäft in Lateinamerika eröffnen, kannst du mir bei dem Einstieg helfen? Oder ich habe in Singapur habe ich ein Unternehmen, da läuft es mit der Exportabwicklung nicht so. Kannst du mal da runterfliegen und den Laden da irgendwie auf Vordermann bringen? Ja, dann wissen die Leute wenigstens, worum es geht, haben so ein paar grundsätzliche Ideen dazu gefunden und dann kann man eben genau diese Leute runterschicken. Also wir haben tatsächlich viele deutsche Unternehmen, die sagen, ich möchte mein Auslandsgeschäft mit diesen Absolventen erweitern.
Auf was ich gern nochmal näher eingehen würde, ist nochmal das Thema Theorie versus Praxis. Man könnte die Frage formulieren, wie theoretisch beziehungsweise wie praxisnah ist der Studiengang? Was ist da so ein bisschen die Verteilung zum einen, also diese Ist-Verteilung und was ist aber auch euer Anspruch, wie diese Verteilung eigentlich sein soll?
Ich habe gerade gesagt, die Praxis stellen wir dadurch sicher, weil wir eben sehr viele Lehrbeauftragte oder Unternehmensvorträge aus der Praxis haben, wo da eben Best-Practice-Modelle erzählt werden oder die Schwierigkeiten erzählt werden, die auftauchen. Nur um das zu verstehen, muss ich erstmal theoretische Grundlagen haben. Und da bin ich eigentlich ganz gut mit meinen Lehrbeauftragten abgestimmt, dass wir da einen guten Mix finden. Wie gesagt, wir können nicht Unternehmenspraxis ersetzen. Deswegen ist ja gerade dieser Studiengang für Unternehmen, die dual ausbilden lassen, eigentlich perfekt. Uns ist es wichtig, vielleicht bringe ich da nochmal einen neuen Aspekt rein. Es wurde ja auch in den anderen Podcasts besprochen, dass das Wesen des Zollmitarbeiters oder des Zollbeauftragten ja auch in Unternehmen nicht unbedingt den höchsten Stellenrang besitzt. Das kann daran liegen, dass man eben zu sehr im operativen Abarbeiten beschäftigt ist, wenn man in dieser Position sitzt. Und ich glaube, dass unser Ansatz, nämlich mehr Akademisierung reinzubringen, mehr theoretisches Denken, mehr strategisches, aber auch taktisches Denken mit reinzubringen, diesen Beruf aufwerten kann. Gedanklich in diese Richtung zu gehen, ist uns wichtig. Nämlich, dass du nicht nur der Zollbeauftragte bist, der abarbeitet, sondern der vielleicht auch gerade bei so wichtigen Fächern wie Warenursprung und Präferenzen, dass du nämlich versuchst zu verstehen, wie du neue Lieferketten gestalten kannst mit dem operativen Wissen, was du hast, aber auch mit dem strategischen Denken mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
Das hebt ja letzten Endes, um vielleicht auch nochmal an die Folge mit Rainer Wilms anzuknüpfen. Da haben wir gerade über den Wert einer Zollabteilung gesprochen. Gerade wenn man ja diese Methoden an der Hand hat, auf die man zurückgreifen kann.
Absolut.
Und dann eben Sachen vorschlagen kann, hebt das nochmal den Wert der Zollabteilung an sich, weil man erkennt, hey, die zeigen ja wirklich Themen auf, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte oder die uns XY-Einsparungen vielleicht liefern.
Ganz genau. Deswegen fangen wir auch im zweiten Semester mit dem Tarifieren an. Das ABC des Zollmitarbeiters, dass man das zumindest ansatzweise kann, weil ohne Techniker kann ich technisch erklärungsbedürftige Produkte im Hörsaal auch nicht wirklich vernünftig erklären. Das ist aber schon mal interessant, wenn der eine oder andere Lehrbeauftragte technische Geräte mitbringt, an denen man das mal austesten kann. Wenn eine andere Zolltarifnummer mal gewählt wird, was dann auf einmal für neue Verbote, für Beschränkungen, für neue Liefermöglichkeiten, für Zolleinsparungsmöglichkeiten entstehen und dass man dann sagt, so und jetzt geh ins Unternehmen und mach dir auch mal deine eigene Skizze, mach daraus eine Abschlussarbeit mit uns. Versuch neue Lieferketten aufzuzeigen für Produkte, die ihr sonst immer nur aus einer Region beschafft habt.
Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich den Bogen wirklich schon ziemlich gut gespannt, um zu verstehen, was bietet ihr an, für wen ist es geeignet, welche Unternehmen auch passen zu euch für den dualen Studiengang. Vielleicht jetzt, um den Abschluss noch ein bisschen zu machen, darfst du dir noch was wünschen? Nämlich, wir wollten dich gerne fragen, wenn es auch noch eine Sache gibt, die du dir wünschen könntest für das Thema Global Trade Ausbildung. Und deine letzte Antwort ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber was wäre das konkret?
Darf ich zwei Wünsche äußern?
Na gut, wir nehmen noch zwei.
Wenn du es mit einem Und im Satz verbindest, das ist ein Wunsch.
Ich mache ein Semikolon rein. Ja. Zum einen wünschte ich mir tatsächlich in der Schulausbildung bereits das Fach Wirtschaft als festes Element und zwar positiv besetzt, so wie im Einspieler ja auch von mir gesagt wurde. Ich möchte gerne das Unternehmertum in eine positive Richtung lenken. Nicht Neid und Häme, sondern Gestaltung als Grundlage auch unseres Wohlstands tatsächlich. Dass Unternehmen nicht nur Ausbeuter sind, sondern ja, tatsächlich da sind, unser Leben auch zu vereinfachen, schöner zu gestalten, Produkte liefern zu können, die wir haben wollen, auf die wir nicht verzichten wollen, und dafür junge Leute zu begeistern, dass man auch da anpacken kann. Dass eben klar ist, wenn du die Schule verlässt, jetzt kannst du sowas wie Außenwirtschaft studieren, weil du weißt, dass es das gibt und wozu du es brauchst. Das ist der eine Wunsch, den ich habe. Und der zweite Wunsch, den ich habe, ist, dass in Unternehmen Personalverantwortliche den Wert von Zollmitarbeitern und Außenwirtschaftsmitarbeitern kennen, dass entsprechend Stellen neu geschaffen werden beziehungsweise aufgewertet werden durch neue Aspekte, dass da mit entsprechend Weiterbildung auch Gestaltungspotenzial drin ist. Und diese HR-Abteilungen dürfen sich natürlich auch an uns wenden zu dualen Ausbildungszwecken.
Finde ich ganz toll, dass ihr euch da auch mit eurer Hochschule so engagiert, um da Möglichkeiten zu schaffen, auch in diesem Bereich Ausbildungen anzubieten. Ja, ich meine, ich bin in dem Bereich drin. Ich finde es unglaublich wertvoll. Wie ich eingangs gesagt habe, Zoll ist toll. Vielleicht muss ich es ein bisschen noch erweitern, weil es sehr einseitig gedacht ist mit Zoll. Aber es gibt zumindest schon mal einen Einstieg in das Thema.
Genau.
Genau, deswegen von meiner Seite, Martin, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst bei unserem Podcast, uns ganz viel berichtet hast. Ich fand es unglaublich bereichernd. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tabea.
Auf jeden Fall sehr spannend. Und ich denke wirklich, alle, die zugehört haben, wenn euch das Thema interessiert und ihr überlegt, erstens, wo könntet ihr zum Beispiel studieren, oder auch ihr seid ein Unternehmen und überlegt, wo ihr eure Fachkräfte herbekommen könnt, schaut einfach mal auf die Website von der Hochschule Worms und genau diesen Studiengang, oder auch meldet euch direkt bei der Hochschule oder auch bei Martin, wenn ihr Fragen habt. Vielleicht passt ihr für eine Kooperation in Zukunft. Vielleicht kommt ihr mal vorbei und haltet auch einen Vortrag, was denn bei euch so zum Thema Zoll los ist. Ich glaube, solche gemeinsame Kooperationen sind ganz arg viel wert.
Ja, ich danke auch dafür, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich aus akademischer Sicht einen Beitrag dazu leisten konnte, dass Zoll und Außenwirtschaft tatsächlich größer gedacht und gelebt werden kann, als es in manchen Unternehmen bisher passiert.
Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt euch das eine oder andere heute mitgenommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne Feedback oder meldet euch auch, wenn ihr ein Thema habt, bei uns einfach über die E-Mail-Adresse podcast@aeb.com, und vielleicht können wir dann bald euer Herzensthema besprechen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.